Busse, Bahn und Flugzeuge stehen still. Was machen die Gewerkschaften da? Mit dieser Frage setzen wir uns weiter auseinander im Expertengespräch. Dazu spreche ich jetzt mit Dr. Alexander Gallas von der Uni Kassel. Er ist Politikwissenschaftler und forscht zu Streiks. Mitte des Jahres wird sein Buch Exiting the Factory, Strike and Class Formation Beyond the Industrial Sector in Großbritannien erscheinen. Er beschäftigt sich also mit dem Niederlegen von Arbeit und den daraus resultierenden gesellschaftlichen Veränderungen. Guten Tag, Herr Gallas.
Guten Tag.
Ja, wenn die Bahn streikt, wirkt sich das unmittelbar auf Menschen aus. Wir denken an Leute, die zur Arbeit fahren oder in den Urlaub. Die sind dann unmittelbar auf diese Dienstleistung angewiesen. Welche Qualität also hat dann so ein Streik im Vergleich zu Branchen, in denen ein Niederlegen der Arbeit keine direkten Auswirkungen auf die Menschen hat?
Ja, tatsächlich sehen wir eine Verlagerung gewerkschaftlicher Aktivität und auch von Streikaktivität in den Dienstleistungssektor und in den öffentlichen Sektor. Und das haben Sie ja schon in der Frage völlig richtig angesprochen. Wenn dort gestreikt wird, spüren das die Leute in ihrem Alltag weitaus mehr, als wenn zum Beispiel bei der Automobilindustrie gestreikt wird. Das wirft natürlich interessante Fragen auf, nämlich wie die Gewerkschaften mit dem Problem umgehen, dass sie da den Alltag der Menschen unterbrechen. Und darauf haben unterschiedliche Gewerkschaften auch unterschiedliche Antworten.
Und dadurch, dass sich dieser Streik unmittelbar auf Menschen auswirkt, gibt es ja auch Zustimmung, beziehungsweise in aktuellen Zeiten auch eher Ablehnung gegenüber Weselski zum Beispiel, dem GDL-Chef. Viele werfen ihm einen egoistischen Plan vor. Ist es also Fluch oder Segen, dass der Streik unmittelbar im Alltag der Menschen stattfindet?
Also das, was Sie schildern, ist natürlich auch das, was wir sehen. Es gibt immer Umfragen, ob Leute Streiks zustimmen. Da haben wir immer ein geteiltes Bild. Also es gibt einen signifikanten Teil der Bevölkerung, die Streiks zustimmt, einen signifikanten Teil, der das kritisch sieht. Und je länger der Streik, der in den Alltag der Leute eingreift, andauert, desto mehr verlagert sich das, weil Leute natürlich genervt sind. Das ist auch erstmal nachvollziehbar. Allerdings, und das muss man dann auch in diesem Zusammenhang klar benennen, Leute streiken nur, wenn es wirklich ernsthafte Missstände gibt. Also die machen das nicht zum Spaß. Es ist ja so, dass man, wenn man streikt, Verdienstausfall hat. Man exponiert sich gegenüber Vorgesetzten, vielleicht auch gegenüber Kolleginnen und Kollegen, die sich nicht am Streik beteiligen. Das heißt, da gibt es ernsthafte Missstände. Die Missstände bei der Bahn sind ja bekannt. Es gibt einen massiven Personalmangel. Also seit 1990 hat sich die Zahl der Beschäftigten bei der Bahn um weniger als die Hälfte reduziert. Es gibt infolgedessen ganz viele Probleme mit Überarbeitung, Arbeitsstress, Überstunden. Und wir kennen das ja auch alle, wie wir Bahn fahren, in was für einem schlechten Zustand die Bahn letztlich ist und wie schwierig das ist auch für die Leute, die in den Zügen arbeiten, den Normalbetrieb unter diesen Bedingungen aufrechtzuerhalten.
Es gibt verschiedene Herausforderungen und Probleme und deshalb werden ja auch Forderungen gestellt. Worauf kommt es denn an, wenn sich dann Arbeitgeber und Arbeitnehmer an einen Tisch setzen bei Tarifverhandlungen?
Ja, also erstmal natürlich funktioniert das Prozedere so. Es gibt ja einen Tarifvertrag, der hat eine Laufzeit. Dieser Tarifvertrag läuft aus und dann unter Berücksichtigung der aktuellen Situation und natürlich auch der mittelfristigen Perspektiven setzen sich beide Seiten an einen Tisch und benennen Dinge, die ihnen wichtig sind und von denen sie denken, dass da Regulierungsbedarf ist. In der jetzigen Tarifrunde bei der Bahn hat entsprechend zu dem, was wir gerade diskutiert haben, die GDL ganz stark das Thema Arbeitszeitverkürzung gemacht und gesagt, das ist das, was wir brauchen in dieser Situation angesichts der Überlastung und auch angesichts der Tatsache, dass dieser Beruf immer unattraktiver wird, wenn die Arbeitsbelastung so hoch ist und die Arbeitsbedingungen so schlecht sind. Die Bahn hat dann darauf zunächst reagiert mit der Ansage, dass sie über Arbeitszeit überhaupt nicht behandelt. dass sie das gar nicht verhandeln will. Und das hat natürlich sofort in die Konfrontation geführt. Also dann war es jetzt auch nicht so erstaunlich, dass wir recht schnell in der Situation waren, dass die Verhandlungen abgebrochen wurden. Wenn es dann soweit ist, kann die Gewerkschaft zu einer sogenannten Urabstimmung aufrufen. Das heißt, die Gewerkschaftsmitglieder stimmen ab, ob sie in den Streik treten. Das hat die GDL gemacht. Und die GDL-Mitglieder haben mit sehr, sehr großer Mehrheit, also über 90% für Streik gestimmt. Das war so in etwa der Verlauf.
In einem Interview hatten Sie auch mal gesagt, dass es verschiedene Gruppen gibt, die im Streik noch keinen Raum finden und da nicht richtig stattfinden. Da geht es dann zum Beispiel um LeiharbeiterInnen, die unter schlechteren Bedingungen arbeiten als Stammbeschäftigte. Müssen die Gewerkschaften also noch an ihren Forderungen feilen?
Ja, das mit der Leiharbeit ist ein unglaublich kompliziertes Thema, weil durch die Existenz der Leiharbeit zwei Gruppen innerhalb von Betrieben geschaffen werden, die gar nicht von demselben Tarifvertrag erfasst sind. Das heißt, wenn der Haupttarifvertrag der Stammbelegschaft verhandelt wird, betrifft das nicht die Leiharbeit. Die Leiharbeit, die Verträge dort werden separat verhandelt, was auch damit zu tun hat, dass Leiharbeiter und Leiharbeiterinnen formal beschäftigt sind bei einer Leiharbeitsfirma und nicht bei der Firma, wo sie eingesetzt sind. Das stellt die Gewerkschaften vor schwierige Herausforderungen, weil sie im Prinzip Menschen hat, die am selben Arbeitsort arbeiten, aber die in verschiedenen Anstellungsverhältnissen und Tarifverhältnissen stecken. Und jetzt stellt sich die Herausforderung, wie stimmt man das eigentlich aufeinander ab? Und wie schafft man eine Verbindung zwischen beiden Seiten, sodass sich vielleicht auch, dass es gelingt, die Bedingungen aneinander anzunähern? Das ist ein Problem, was noch weiter gespannt ist. Wir haben ja auch noch andere Formen der prekären Arbeit, also zum Beispiel Leute, die auf befristeten Verträgen sind. Haben wir generell das Problem, dass es für Gewerkschaften schwierig ist, diese Gruppen zu organisieren. Letztlich muss ich aber sagen, und darauf spielte, glaube ich, auch Ihre Frage an, es führt überhaupt kein Weg daran vorbei, für Gewerkschaften das zu tun. Denn sehr, sehr viele Menschen arbeiten heute unter solchen Bedingungen.
Ich spreche mit dem Politikwissenschaftler und Streikforscher Dr. Alexander Gallas von der Uni Kassel über die Streiks der vergangenen Wochen. Wir gehen gleich noch auf die allgemeine Rolle des Streiks in der Gesellschaft ein. Bleibt also dran. Ich bin Melvin Schwertl und ihr hört das Expertengespräch bei Blickwechsel. Ihr hört das Expertengespräch bei Blickwechsel. Dr. Alexander Gallas ist mir zugeschaltet. Er ist Politikwissenschaftler an der Uni Kassel und beschäftigt sich mit der Streikforschung. Wir haben gerade eben schon über die aktuellen Streiks der Gewerkschaften gesprochen und über die Reaktion der Gesellschaft auf den eingeschränkten öffentlichen Verkehr. Wenn wir jetzt aber mal rauszoomen aus dem Streik der GDL und weg von Bus und Bahn gehen, es wird ja nicht nur im öffentlichen Verkehr gestreikt, sondern eben auch in anderen Bereichen. Wir denken an die Bauernproteste, Apotheken oder auch Kitas, die schließen. Woher kommt dieses gebündelte Verlangen danach, den Arbeitskampf zu führen, Herr Gallas?
Ja, vorweg eine Bemerkung. Also die Bauernproteste werden oft als Streiks bezeichnet. Im strengen Sinne sind es keine, weil es ja nicht darum geht, dass Beschäftigte und Arbeitgeber über Bedingungen sich auseinandersetzen, sondern es ist ein politischer Konflikt eines bestimmten Wirtschaftssektors mit der Bundesregierung. Es ist ein etwas anders gelagerter Konflikt. Wenn wir jetzt auf die Streiks gucken, wo eben es um die Aushandlung von Arbeitsbedingungen, Entlohnungsbedingungen geht, von denen es ja tatsächlich, wie Sie ja auch gesagt haben, sehr viele gibt, dann sind meines Erachtens drei Gründe wichtig dafür, dass das jetzt so ist, dass die vermehrt auftreten. Der erste Grund ist, dass wir einen Arbeitskräftemangel in vielen Branchen haben. Wir haben ja schon über die Bahn geredet. Die Gewerkschaft Verdi sagt, im ÖPNV fehlen auch 80.000 Leute. Und wir können Analoges zum Beispiel über die Pflege sagen oder Bereiche wie die Kita. Also der Arbeitskräftemangel ist in vielen Branchen Realität. Wenn es Arbeitskräftemangel gibt, dann hat das zur Folge, dass Streiken mit weniger Risiko behaftet ist, dass die Leute dadurch tendenziell auch bereiter sind, Nachdruck Forderungen zu stellen, weil sie natürlich wissen, die Arbeitgeber haben es nicht so ganz einfach, sofort Ersatz zu finden, wenn sie das wollen. In Zeiten hoher Arbeitslosigkeit ist das sehr anders. Der zweite Punkt hat mit dem ersten zu tun, darüber haben wir auch schon geredet. Durch den Arbeitskräftemangel gibt es sehr, sehr viele Probleme mit Arbeitsüberlastung, genau in den Bereichen, über die wir gerade gesprochen haben. Und der dritte Punkt ist, aufgrund der Inflation, die ja zu tun hat mit dem russischen Angriff auf die Ukraine, haben wir eine sehr schwache Lohnentwicklung in Deutschland. 2022 sind die Reallöhne um 4% zurückgegangen. Das heißt, die Leute haben weniger Geld in der Tasche. Und gerade natürlich in den Bereichen, wo die Leute nicht so viel verdienen, spürt man das im Portemonnaie. Da ist es dann schwierig, die Miete zu bezahlen, das ist schwierig, Rechnungen zu bezahlen. Und insofern haben die Streiks auch damit zu tun, dass die Leute sagen, ja, also wir müssen einfach einen Ausgleich haben für diese Verluste, die wir erlitten haben, sonst kommen wir nicht über die Runden.
Es wird gerade auch im Rahmen des Lokführerstreiks über das Streikrecht diskutiert. Das kommt jetzt immer mehr in die Gespräche der Gesellschaft rein. Die FDP zum Beispiel will es ja verhärten. Welche Rolle spielt also das Streiken und das Recht darauf in unserer Demokratie?
Eine ganz zentrale Rolle und deshalb bin ich sehr skeptisch, was diese Vorschläge anbelangt. Also man muss sich Folgendes vor Augen führen. Wir haben ein Machtungleichgewicht, was immer besteht. Der einzelne Beschäftigte ist weitaus mehr auf den Arbeitgeber angewiesen als umgekehrt. Und dieses Machtungleichgewicht bedeutet, dass natürlich beide Seiten überhaupt nicht auf Augenhöhe miteinander verhandeln können, wenn es um Arbeitsbedingungen und Entlohnungsbedingungen geht. Das Streikrecht ist eine Möglichkeit, dieses Machtungleichgewicht ein Stück weit günstiger zu gestalten für die Beschäftigten, ein Stück weit zu verschieben und den Beschäftigten zu ermöglichen, dadurch, dass sie sich zusammen schließen, machtvoller Forderungen zu stellen, die dann eben auch mit dem Streikrecht untermauert werden. Das hat das Bundesarbeitsgericht übrigens auch in einem Urteil von 1980 ausdrücklich bestätigt. Da hat das Bundesarbeitsgericht gesagt, Tarifverhandlungen ohne das Recht auf Streik wären nicht mehr als kollektives Betteln. Ich glaube, das macht den Zusammenhang sehr gut deutlich. Wenn man jetzt da dran geht, und das Streikrecht einschränkt, dann bedeutet das, dass man den Leuten die Möglichkeit nimmt, ein Stück weit zumindest ihre Arbeits- und Entlohnungsbedingungen zu gestalten. Und das bedeutet eine Einschränkung ihrer ja, demokratischen Partizipationsmöglichkeiten. Darüber sollte Klarheit bestehen.
Das Gegenargument ist ja, dass es sozusagen als egoistischer Plan abgetan wird, dass man sagt, das wird zu extrem, dass man zum Beispiel den Streik nicht mehr anmeldet oder nur 48 Stunden vorher anmeldet. Wo würden Sie da die Grenze setzen?
Also man muss sich vor Augen halten, das ist, glaube ich, wichtig in dieser Debatte. Das Streikrecht in Deutschland ist auch im internationalen Vergleich sehr restriktiv geregelt. Ohne Ankündigung zu streiken ist nach der herrschenden Rechtsauffassung nicht möglich. Also Sie spielen natürlich auf den GDL-Streik an, wo die GDL dann gesagt hat, wir kündigen nicht mehr 48 Stunden vorher an. Natürlich müssen Sie aber den Streik ankündigen. Also das geschieht dann kurzfristiger und macht es für die Bahn schwieriger, sozusagen Notfahrpläne aufzustellen und so weiter. Das Streikrecht ist deshalb bereits restriktiv, weil solange ein Tarifvertrag gilt, eine Friedenspflicht, während der Zeit kann überhaupt nicht gestreikt werden. Wenn ein Tarifvertrag ausgelaufen ist, können die Tarifverhandlungen flankiert werden durch sogenannte Warnstreiks. Das sind kurze, zeitlich begrenzte Streiks, meistens Wenige Stunden bis zu einem Tag. Und erst, darüber hatten wir ja auch schon geredet, wenn eine Urabstimmung stattgefunden hat, kann man dann nach Abbruch der Verhandlungen in den offenen Streik gehen. Also es ist sozusagen ein sehr, sehr langer Prozess, bis es überhaupt dahin kommt. Das ist ein Punkt, den man sich vor Augen halten muss. Den anderen Punkt, den man sich vor Augen halten muss, es wird immer so getan, als würde alles zusammenbrechen, wenn gestreikt werde, gesellschaftlich oder auch wirtschaftlich. Da sind zwei Dinge wichtig zu sehen. Das eine ist, es gibt bereits rechtlichen Schutz, der zum Beispiel eine Grundversorgung in den Krankenhäusern aufrechterhält. Also es muss, wenn im Krankenhaus gestreikt werden wird, eine Notverordnung in Kraft treten, die dafür sorgt, dass Notfälle behandelt werden können. Oder wenn wir jetzt in den Bereich der Polizei gehen, Beamtinnen und Beamte haben überhaupt kein Streikrecht aufgrund ihres Status. Also da gibt es schon klare Beschränkungen. Der zweite Grund ist, oder der zweite Punkt ist, den ich auch wichtig finde, ja, dass das Bild, die GDL bringe die deutsche Wirtschaft ins Schleudern, maßlos überzeichnet ist. Also ich möchte da nur zwei Zahlen nennen. Gucken wir auf den Güterverkehr, der die Wirtschaft von zentraler Bedeutung ist. Nur 19% des gesamten Güteraufkommens in Deutschland geht überhaupt über die Schiene. Und von diesen 90% werden dann nochmal 60% von Privatbahnen transportiert, die sich gerade nicht im Tarifkonflikt befinden. Das heißt, wenn wir auf den Güterverkehr gucken, gibt es sehr, sehr umfangreiche andere Möglichkeiten, Güter zu transportieren.
Der Politikwissenschaftler Alexander Gallas von der Uni Kassel ist bei uns. Wir reden gleich noch so ein bisschen über das mediale Bild, das Bild der Öffentlichkeit, was gezeichnet wird, und schauen dann weiter hier im Expertengespräch bei Blickwechsel. Das Expertengespräch bei Blickwechsel hier. Guten Abend. Ja, wir haben jetzt gerade eben schon so ein bisschen über die mediale Behandlung von dem Thema Streik in unserer Gesellschaft gesprochen. Da kommen dann ziemlich hitzige Schlagzeilen auf, wie zum Beispiel Zitat: Dauerstreik macht unsere Schüler dumm, Nahverkehrsboss fordert Notfallplan. Zitat Ende. Ja, was fällt Ihnen im öffentlichen Diskurs auf, wenn wir über das Thema sprechen, Herr Gallas?
Was mir auffällt, und das hat natürlich auch unmittelbar dann mit meiner Tätigkeit zu tun, wenn ich Interviews wie dieses führe, dass es recht wenig Wissen gibt über die Hintergründe von Streik und oft auch mir ein bisschen die Bereitschaft fehlt, sich auseinanderzusetzen mit den Motiven der Leute, die streiken. Das hatte ich ja auch schon gesagt, meistens oder in eigentlich allen Fällen gibt es sehr, sehr ernsthafte Anliegen, die dahinter stehen und die Leute greifen nicht zum Mittel des Streiks zum Spaß oder weil sie einen Gewerkschaftsboss haben, der ihnen sagt, ihr müsst das jetzt machen, sondern es gibt wirklich reale Missstände. Und wenn man sich zum Beispiel mit den Arbeitsbedingungen bei der Bahn auseinandersetzt und mit den Leuten spricht, die dort arbeiten, stellt man eben sehr schnell fest, was diese Missstände sind. Und auch, dass natürlich, denken wir zurück an den Anfang des Konflikts bei der Bahn, auch dass das Benennen dieser Missstände jetzt auf der anderen Seite nicht unbedingt dazu führt, dass man in Verhandlungen tritt. Also die Bahn hatte ja zunächst gesagt, über Arbeitszeit reden wir nicht. Inzwischen hat sie sich bewegt. Insofern gehe ich auch davon aus, dass wir demnächst eine Einigung haben werden. Aber das erforderte natürlich das Mittel des Streiks, dass die GDL da hingekommen ist, überhaupt mit der Bahn über das Thema Arbeitszeit verhandeln zu können.
Denken Sie denn, dass man sich an die Streiks gewöhnen muss und sie sozusagen als Teil des Alltags akzeptieren muss?
Ein Stück weit ja, denn die zugrunde liegenden Probleme verschwinden nicht sofort. Also der Arbeitskräftemangel, der Arbeitsstress, die Probleme bei der Entlohnung. Was vielleicht noch wichtig ist, ist, dass man doch sehen sollte, dass entgegen diesem Bild des Egoismus es so ist, dass wenn Beschäftigte über das Streitmittel Dinge erzielen, dass das für andere Beschäftigte auch heißt, in anderen Bereichen, sie können bestimmte Forderungen. Das heißt, wenn die wenn es der GDL jetzt gelingen sollte, und es sieht danach aus, dass sie eine Arbeitszeitverkürzung durchsetzen kann, können auch die Beschäftigten im ÖPNV darauf verweisen und sagen, naja, da ist es ja auch möglich, Arbeitgeber bewegt euch. Insofern ist es für sehr, sehr viele Beschäftigte sehr günstig, wenn Gewerkschaften gute Abschlüsse machen.
Wahrscheinlich haben Sie das auch mitbekommen, dass Verdi sich mit Fridays for Future zusammengetan hat, dass sich sozusagen die Gewerkschaft mit der Bewegung zu einem gemeinsamen Streik verabredet hat unter dem Hashtag Wir fahren zusammen. Wie bewerten Sie so einen Zusammenschluss, so eine Verbindung?
Ja, das finde ich eine sehr interessante Entwicklung. Wir hatten ja am Anfang des Gesprächs über die öffentliche Wahrnehmung von Streiks geredet. Die GDL fährt eigentlich eine Strategie, wo sie sagt, wir verlassen uns auf unsere eigene Stärke. Das heißt, wir haben bestimmte Forderungen und wir setzen sie durch mit Hilfe des Streikmittels. Verdi hat da etwas anderes überlegt und hat gesagt, naja, wir versuchen auch, die Berechtigung unserer Forderungen in die Gesellschaft hineinzutragen, indem wir das Bündnis mit einem anderen wichtigen gesellschaftlichen Akteur suchen. Und das passt, so unwahrscheinlich es zunächst klingt, ja auch sehr gut zusammen. Denn in den Gewerkschaften war lange Zeit die Rede davon, dass es sehr schwierig ist, junge Leute zu gewinnen, dass auch die Gewerkschaften überaltern und Nachwuchssorgen haben. Auf der Seite von Fridays for Future steht, glaube ich, auch die Einsicht nach den letzten Jahren, dass man zwar sehr große Mobilisierungen hinbekommen hat und medial und auch über die sozialen Medien sehr gut darin war, eine Botschaft zu vermitteln, aber letztlich doch wenig politischen Druck aufbauen konnte. Und dass man im Grunde genommen auch ökonomische Machtmittel braucht. Und insofern passt der Zusammenschluss für beide Seiten. Und ich finde, es ist eine interessante Entwicklung, die wir auch in anderen Bereichen sehen, dass gerade in den Streik, die die öffentliche Infrastruktur betreffen, die Gewerkschaften jetzt stärker im Bündnis zu agieren versuchen, um die Berechtigung ihrer Anliegen in die Gesellschaft hinein zu transportieren und zu unterstreichen, dass gute Arbeitsbedingungen in der öffentlichen Infrastruktur auch bedeuten, dass diese Infrastrukturen weitaus besser funktionieren.
Ich habe mit dem Politikwissenschaftler Dr. Alexander Gallas von der Uni Kassel über das Streiken in unserer Gesellschaft gesprochen. Danke für Ihre Zeit.
Ja, vielen Dank.
www.kölncampus.com.
www.kölncampus.com